SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Bessere Waffen, mehr Geld, mehr Stellen bei den Behörden. Frankreich reagiert auf die Anschläge in Paris. Opfer der Verhütungspille Jasmin haben kein Recht auf Entschädigung. Das urteilt das Bundesgericht. Ältere Angestellte hegen und pflegen auch nach der Pensionierung. So wollen die Arbeitgeber auf die Zuwanderungsinitiative reagieren. Um 13 Uhr Schluss mit dem Konzernpranger. Das Public Eye on Davos vergibt den Schmähpreis für besonders skrupellose Konzerne diese Woche zum letzten Mal. Warum ziehen sich die Nichtregierungsorganisationen mit dem Public Eye aus Davos zurück? Antworten im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Zwei Wochen nach dem Attentat auf die Charlie Hebdo-Redaktion und einen jüdischen Supermarkt in Paris reagiert nun die Regierung. Nicht weniger als eine Generalmobilmachung gegen den Terrorismus hat Frankreichs Premierminister Manuel Valls heute Morgen angekündigt. Charles Liebherr in Paris, was genau hat der Premierminister denn heute Vormittag vorgeschlagen?
Ja, man kann schon sagen, der Name ist Programm. Sie haben den Begriff gewählt, Generalmobilmachung, auch heute von Manuel Valls nochmals mehrfach betont. Entsprechend konkret waren auch die Vorschläge der Regierung Valls. Es sind ja verschiedene Ministerien direkt involviert im Bereich der Sicherheit. Mehr Personal für Geheimdienste, Polizei, Militär, Justizbehörden. Total 2600 neue Stellen sollen geschaffen werden, zum großen Teil schon in diesem Jahr. Es gibt auch mehr Personal in den Gefängnissen und im Jugendstrafvollzug. Zusätzlich will die Regierung mehr Geld sprechen für die bessere Ausrüstung aller Sicherheitskräfte. Da geht es um schusssichere Westen, für Gemeindepolizisten zum Beispiel, um Waffen, aber auch um mehr Informatikmittel für alle Behörden. Da ist das Stichwort Kampf gegen die Cyberkriminalität. Weniger konkret, weil politisch und rechtsstaatlich eben damit zum Teil auch sehr komplexe Fragen verbunden sind, waren dann die Vorschläge zu mehr Mittel und langfristig, was neue Gesetze zur Stärkung der inneren Sicherheit betrifft. Namentlich die Präventionsarbeit in den Schulen, bei der Jugendarbeit, im Strafvollzug. Da will sich die Regierung etwas mehr Zeit geben, Vorschläge dem Parlament unterbreiten, auch vom Verfassungsrat noch Vorschläge entgegennehmen, um dann weitere Schritte zu beschließen.
Sie haben die Kosten angesprochen. Das alles kostet ja viel Geld. Nun muss Frankreich aber sparen, um die Budgetvorgaben der EU erfüllen zu können. Wie soll denn das Ganze bezahlt werden?
Ja, Manuel Valls hat versprochen, dass Frankreich die Budgetvorgaben der EU einhalten will und auch das kann dieses Jahr, also 2015. Das Budget wurde vom Parlament ja schon beschlossen. Und auch bis 2017 sollen die Budgetvorgaben eingehalten werden, also bis zum Ende der Präsidentschaft von François Hollande. Das heißt, die doch erheblichen Mittel, die nun gesprochen werden und wurden aus den bestehenden Budgets, die müssen auch entsprechend finanziert werden, aus den Reserven zum einen, die eingeplant wurden, aber auch durch Umverteilung der Mittel unter den Ministerien. Das wird keine einfache Übung werden, vor allem für den Budgetminister. Das wird dann aber auch vor allem für 2016 und die folgenden Jahre zu Kürzungen führen in anderen Ministerien, das ist auch schon klar, zugunsten eben des Kampfes gegen den Terrorismus in Frankreich.
Das waren Informationen live aus Paris. Charles Lieber, vielen Dank. In der Schweiz hat der Bundesrat auch eine Aussprache zur Terrorbekämpfung geführt. Mehr dazu nun in den Nachrichten mit Daniel Hofer.
In diesem Rahmen hat der Bundesrat beschlossen, beim Nachrichtendienst des Bundes für die nächsten 3 Jahre 6 zusätzliche Stellen zu schaffen. Die Staatsschutzstellen der Kantone will er mit zusätzlichen 2 Millionen Franken unterstützen. Aus der Mitteilung des Bundesrates geht zudem hervor, dass er geprüft habe, für die Dauer des WEF in Davos die Personenkontrollen an der Schweizer Grenze wieder einzuführen. Die innere Sicherheit sei jedoch nicht genügend konkret bedroht für einen solchen Schritt, teilte der Bundesrat mit. Ein militärischer Wiederholungskurs der WK soll auch in Zukunft 3 Wochen dauern. Diese Ansicht ist die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats, die SiK. Sie stellt sich damit gegen den Bundesrat. Dieser will den WK auf 2 Wochen verkürzen. Die SiK will hingegen nicht 6, sondern nur noch 5 WKs. Angehörige der Armee würden damit leicht mehr Diensttage leisten, als der Bundesrat vorsieht. Einiges die SiK mit dem Bundesrat, dass der Bestand der Armee auf 100.000 Mann reduziert werden soll. Der Pharmahersteller Bayer muss nicht haften im Fall einer Frau, die wegen der Verhütungspille Jasmin zum Pflegefall geworden ist. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Es bestätigt den Entscheid des Zürcher Obergerichts. Es könne nicht beanstandet werden, dass Bayer nur in der Fachinformation für Ärzte darauf hingewiesen habe, dass bei dieser Pille ein doppelt so hohes Risiko für Embolien bestehe. Gemäß Bundesgericht sind Pharmakonzerne nicht dazu verpflichtet, solche Informationen auch in die Beipackzettel von Medikamenten zu schreiben. Es geht dabei um einen Fall aus dem Jahr 2008. Eine damals 16-Jährige nahm die Pille Jasmin ein und erlitt eine Lungenembolie. In der Folge wurde auch ihr Hirn beschädigt. Die junge Frau ist heute schwer behindert. Der Feinchemiehersteller und Pharmazulieferer Lonza hat im letzten Jahr seinen Reingewinn um 172% gesteigert, auf 237 Millionen Franken. Der Umsatz stieg um 1,6% auf rund 3,7 Milliarden Franken, wie Lonza mitteilte. In der Ostukraine gehen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Separatisten weiter. Diese werfen den Regierungssoldaten vor, mindestens 5 Zivilisten getötet zu haben. Beim Artilleriebeschuss seien zudem etwa 30 weitere Menschen verletzt worden. Unabhängige Berichte zu diesen Vorwürfen liegen keine vor. Die ukrainische Armee ihrerseits spricht von weiteren erbitterten Kämpfen rund um den geschlossenen Flughafen von Donetsk. Die ukrainische Regierung beschloss gestern, Zehntausende Reservisten einzuberufen. In Jemen schottet sich der sunnitische Süden des Landes gegen mögliche Angriffe schiitischer Houthi-Rebellen ab. Seit dem Morgen sind See- und Flughafen der Stadt Aden geschlossen. Die Stadt bleibe abgeriegelt, bis sich die Dinge in Sanaa wieder geregelt hätten, sagte ein Sicherheitsbeamter. In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa hatten Houthi-Rebellen gestern Abend den Präsidentenpalast gestürmt. Weitere Regierungsgebäude sowie das Wohnhaus von Präsident Hadi sind umstellt. Hadi befinde sich im Gebäude, wie ein Regierungsmitglied bestätigte. Die Wetterprognosen bis morgen Abend. Im Flachland hält sich Hochnebel. Heute liegt die Obergrenze um 1000 Meter. Morgen steigt sie tagsüber gegen 1500 Meter an. In den Bergen scheint teilweise die Sonne. Im Süden ist es bewölkt. Zeitweise regnet es ab und ab 400 bis 800 Metern gibt es Schnee. Die Temperatur erreicht 1 bis 5 Grad.
Das war ein News-Update mit Daniel Hofer. Und hier im Rendezvous geht's so weiter. Was die Mutter einer schwerbehinderten Frau zum Urteil des Bundesgerichts zur Jasmin-Verhütungspille sagt und welche Konsequenzen die Ärzte aus dem Urteil ziehen. Dann der Ärger von Lonza-Chef Friedinger über die Nationalbank.
Wichtig ist, dass man nicht eine Woche oder eineinhalb Wochen, bevor das passiert, noch versichert bekommt, alles bleibt stabil. Und dann gibt es so einen überraschenden Entscheid. Ich meine, das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig.
Wie der Frankenschock die gesamte Planung des Chemiekonzerns durcheinanderbringt. Schließlich Märchenstunde im Weißen Haus.
Well, it's always good to hear fairy tales, you know. I used to like them when I was a kid and we heard a bunch of them tonight.
Warum Obamas Rede zur Lage der Nation bei diesem republikanischen Abgeordneten Kindheitserinnerungen weckt. Der Fall hat viele erschüttert. Eine junge Frau nimmt die Anti-Baby-Pille Jasmin ein, erleidet dann eine Lungenembolie und ist seither schwer behindert. Jetzt hat also das Bundesgericht entschieden, die junge Frau bekommt keine Entschädigung der Herstellerfirma Bayer. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder mit den Einzelheiten.
16-jährig war Céline Pfleger, als sie im März 2008 im Badezimmer ihres Elternhauses zusammenbrach. Diagnose: Lungenembolie. Bis heute ist die junge Frau gelähmt, kann nicht mehr sprechen, nicht schlucken. Als Auslöser steht die Antibabypille Jasmin im Verdacht. Studien ergaben ein erhöhtes Risiko für einen Infarkt oder eine Embolie. Deshalb klagte die Mutter von Céline Pfleger gegen das Pharmaunternehmen Bayer auf Schadenersatz in der Höhe von 5,7 Millionen Franken für die lebenslange Pflege der jungen Frau. 7 Jahre später weist nun das Bundesgericht die Klage ab. Die Mutter Claudia Pfleger reagiert enttäuscht.
Natürlich, es ist traurig, dass wieder einmal mehr nicht Gerechtigkeit gesiegt hat, sondern einfach Gesetz. Und Gesetz ist einfach nicht gemacht für die kleinen Bürger oder ja, für den Normalsterblichen.
Rechtlich drehte sich der Streit um die Frage, ob es genügt, dass im Beipackzettel nur allgemein auf das Risiko einer Thrombose oder Embolie hingewiesen wurde. Laut Studien erleiden 4 von 10.000 Frauen, die Jasmin einnehmen, eine Thrombose. Das Risiko verdopple sich durch diese neue Version der Antibabypille. Diese Information gab die Firma nur den Ärzten weiter. Das Bundesgericht meint, dieses Vorgehen sei korrekt, schließlich sei die Antibabypille verschreibungspflichtig. Laien fehle das Fachwissen, um medizinische Studien ohne Hilfe eines Arztes richtig zu beurteilen. Und jetzt? Die Sprecherin der Firma Bayer, Barbara Zimmermann, betont, dass das Schicksal des Mädchens dem Unternehmen nicht egal sei.
Aus diesem Grund haben wir sie damals im Jahr 2009 freiwillig und unbürokratisch finanziell unterstützt.
Bayer verzichte deshalb auch auf die zugesprochene Entschädigung von mehr als 120.000 Franken.
Aber auf der anderen Seite hat nun auch das Bundesgericht bestätigt, dass es für die Schadenersatzforderung von 5,7 Millionen Franken keine rechtliche Grundlage gibt.
Anders in den USA, wo der Konzern in einem außergerichtlichen Vergleich 8.900 Frauen mit total 1,8 Milliarden Dollar entschädigte. In der Schweiz ist der Umsatz mit der Antibabypille Jasmin laut Bayer in letzter Zeit um knapp 20% zurückgegangen. Der Konzern führt das allerdings nicht auf die Diskussion über die Risiken zurück, sondern auf die Konkurrenz durch günstigere Generika.
Das Pharmaunternehmen Bayer haftet also nicht für die Gesundheitsschädigung einer jungen Frau. Die Patienteninformation zur Verhütungspille Jasmin sei nicht mangelhaft gewesen, so das Bundesgericht. Es schreibt in seinem Urteil auch, das Wissen des Arztes sei mit einzubeziehen. Der müsse die Risiken von Produkten mit den Patientinnen diskutieren. Gerd Prinzen ist im Zentralvorstand der Verbindung der Schweizer Ärzte FMH. Ich fragte ihn, Antibabypillen zu verschreiben ist ja in Praxen Alltag. Welche Informationen muss der Arzt denn zwingend abklären mit seiner Patientin?
Beim Verschreiben der Pille wäre von meiner Seite aus wichtig, die Risikofaktoren der Patientin abzuklären, also Übergewicht, Rauchen, sportliche Aktivität, Ernährung, und dann mit der Patientin gemeinsam allenfalls Verträglichkeitsüberprüfung zu machen und dann zu entscheiden, welche Art der Pille zweiter, dritter, vierter Generation wird verschrieben.
In diesem Fall von Jasmin, hätte der Arzt da nicht über das absolute Risiko dieser Pille informieren müssen?
Ich glaube, dass das sehr schwierig ist. Die absoluten Risiken dieser Pille sind letztlich relativ. Das kommt eben wirklich von Fall zu Fall an. Das kann man nicht so pauschal sagen. Man muss das ganze Konglomerat der Therapie, der Lebenssituation der Patientin mit einbeziehen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann der Arzt gar nicht alles, was er an Fachinformationen hat, weitergeben an die Patientin in diesem
Fall. Also ich glaube, den Beipackzettel, das Package Insert mit der Patientin zu besprechen, würde mehr zu Irritationen der Patientin führen, als dazu einen vernünftigen therapeutischen Weg einzuschlagen. Sie wissen selber, weltweit wird jede Nebenwirkung gemeldet. Und das würde zu massiven Irritationen führen, wenn Sie ein Produkt bezeichnen, dass Ihnen die Zähne ausfallen, dass Sie Bluthochdruck bekommen, dass Sie Übelkeit haben und ich sage Ihnen jetzt, es handelt sich um Zucker, dann würden Sie nie Zucker essen, wenn ich Ihnen alle Nebenwirkungen aufführe. Man muss da eine vernünftige Risikoabwägung haben und ich denke, die Kolleginnen und Kollegen, die Ärztinnen und Ärzte werden die relevante Information mit der Patientin besprechen und auch das entsprechende Risiko aufzeigen.
Aber eben ich als Patient muss mich auf den Arzt verlassen können, dass der mir alles Relevante sagt.
Das ist korrekt. Dieses Bundesgerichtsurteil wie auch das Urteil, das vorhergehende vom Obergericht Zürich, bestätigt eigentlich die gängige Praxis. Rezeptpflichtige Medikamente werden primär von Ärztinnen und Ärzten verschrieben. Vor- und Nachteile für die Behandlung werden von uns Fachpersonen abgewogen und mit den Patientinnen besprochen. Und letztlich ist es so, der Arzt trägt die Verantwortung dafür. Und insofern wird sich von der Praxis, von uns Ärzten hinsichtlich dieses Urteils nichts ändern. Es bestätigt die gängige Praxis.
Das sagt Gerd Prinzen von der Verbindung der Schweizer Ärzte FMH im Rendezvous. Als erstes größeres Schweizer Unternehmen hat der Pharma- und Chemiekonzern Lonza heute Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorgestellt. Gute Zahlen sind das. Für das laufende Jahr hat die Nationalbank der Lonza aber einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses sind alle Prognosen und Wunschziele Makulatur und die Aussichten für das Werk in Visp im Wallis einmal mehr ungewiss. Ivan Lieberherr hat Lonza-Chef Friedinger gefragt, wie er mit dieser Unsicherheit umgehe.
Ja, wir hatten natürlich bis etwa vor einer Woche schon unseren Ausblick fest definiert. Dann kam, man kann es so sagen, ein Schuss aus dem Hintergrund und aus dem Hinterhalt. Und der hat uns natürlich kurz innehalten lassen, um zu überlegen, was wird das konkret bedeuten.
Also Sie haben sich in den vergangenen 3 Jahren an diesen Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken herangearbeitet. Jetzt müssen Sie wieder grundlegend über die Bücher.
Natürlich müssen wir auf so eine etwas ungeplante Nachricht mitten im Jahresabschluss reagieren, weshalb wir jetzt nochmal über die Zahlen gehen und dann unseren Ausblick für dieses Jahr etwas später geben werden als gewöhnlich.
Sind Sie da ein bisschen sauer auf die Nationalbank?
Ich denke, das ist natürlich schon etwas, was die Wirtschaft nicht unbedingt brauchen kann, ist Nichtberechenbarkeit. Und das haben wir ja jetzt gerade erlebt. Natürlich ist es sehr gut für die Planungssicherheit, wenn man möglichst stabile Wechselkurse hat. Wir wissen, dass das natürlich eher in der Wirtschaftsleben der letzten Jahrzehnte eher die Ausnahme als die Regel ist. Wichtig ist trotzdem, dass man nicht eine Woche oder 1,5 Wochen, bevor das passiert, noch versichert bekommt, alles bleibt stabil. Und dann gibt es so einen überraschenden Entscheid. Ich meine, das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wir wollen nicht klagen, wir werden uns dieser Herausforderung stellen. Das gesagt habend, ist es eben bei der Lonza-Gruppe inzwischen so, dass durch die Investitionen und Akquisitionen der letzten Jahre der Einfluss, den der Schweizer Franken noch hat, auf 27% des Umsatzes geschrumpft ist. Und das ist der Grund, warum wir auch sehr positiv sind, dass wir diese Herausforderungen managen werden.
Das gilt für die gesamte Gruppe, aber wenn wir das Werk in Visp anschauen, dann sieht es ein bisschen anders aus. In Visp haben die Leute wieder ein bisschen Angst, die sind teurer geworden.
Natürlich, also wir dürfen die Augen natürlich nicht davor verschließen, dass diese veränderten Wechselkursparitäten für den Schweizer Standort wiederum, und ich kann nur sagen, in den letzten 4, 5 Jahren einmal mehr eine Herausforderung an die eigene Wettbewerbsfähigkeit nach sich zieht. Und diese Wettbewerbsfähigkeit müssen wir im Schweizer Standort Visp sowohl gegen externe, aber natürlich auch inzwischen gegen interne Wettbewerber in der weltweiten Gruppe wiederherstellen. Und dieser Aufgabe werden wir uns sehr zeitnah widmen.
Drohen wieder längere Arbeitszeiten oder gibt es Lohndruck?
Ich denke, zum heutigen Zeitpunkt schließen wir keine Idee aus, aber wir sind auch noch nicht in der Lage, jetzt zu sagen, was wir alles machen werden. Denn wir wollen das seriös und strukturiert bearbeiten. Es ist auch kein Grund, jetzt in Panik zu verfallen, sondern wir werden das wirklich professionell angehen. Lonza ist heute wirklich ein globales Unternehmen. Und die globalen Unternehmen haben es natürlich einfacher als die Unternehmen in der Schweiz, die ein sehr lokal ausgerichtetes Geschäftsmodell haben. Ich glaube, diese Unternehmen haben eine deutlich größere Herausforderung zu bestehen.
Sagt Lonza-Chef Richard Riedinger. Und wir bleiben bei der Schweizer Wirtschaft. Die braucht die älteren Arbeitskräfte und das immer mehr, auch im Hinblick auf die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. Arbeitgeberverband und Economie Suisse haben dazu ein Projekt lanciert. Erste konkrete Ideen, wie ältere Arbeitskräfte länger in Unternehmen tätig sein könnten, haben heute die Migros, Novartis und die SBB vorgestellt. Und Klaus Bonanomi hat zugehört.
Das inländische Potenzial an Arbeitskräften zu nutzen und zu fördern sei zentral. Das sagen die Arbeitgeber schon seit langem. Denn nach dem Ja des Stimmvolks zur Zuwanderungsinitiative vor einem Jahr werde es auf jeden Fall schwieriger werden, ausländische Arbeitskräfte in die Schweiz zu holen. Daran ändere auch die Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Nationalbank nichts. Nun starten Economie Suisse und der Arbeitgeberverband eine Initiative mit dem Titel «Zukunft Arbeitsmarkt Schweiz». In einem ersten Schritt ging es heute darum, aufzuzeigen, was 3 Grossunternehmen bereits heute tun, um die älteren Angestellten länger im Unternehmen zu behalten. Etwa der SBB-Personalfachmann Willi Lehmann. Er arbeitet vom 1. Mai an Teilzeit, aber dafür über das ordentliche Pensionsalter hinaus.
So habe ich nun die Möglichkeit zu reduzieren. Job macht Freude. Im Privaten habe ich mehr Zeit für meine anderen Tätigkeiten und so finde ich das eine optimale Lösung.
Der neue SBB-GAF macht es möglich, länger, aber dafür mit reduziertem Pensum weiterzuarbeiten. Die Migros setzt unter anderem auf sogenannte Bogenkarrieren. Mit zunehmendem Alter übernimmt man mehr und mehr Verantwortung und bekommt mehr Lohn, kann dann aber nach 50 oder 55 auch wieder kürzer treten, Verantwortung abgeben oder Teilzeit arbeiten. Zum Beispiel Günther Lampel, der Leiter des MGB-Personalrestaurants in Zürich. Er stieg die Karriereleiter empor, bis der Körper nicht mehr mitmachte.
Und ich bin dann im 2012 erkrankt an einer Ermüdungsdepression. Ich habe gearbeitet, viel gearbeitet und bin 2 Monate ausgefallen. Und irgendwann stellt sich dann die Frage, ich habe mir einen Coach an meine Seite genommen, ich habe mir eine Therapeutin an die Seite genommen, ich habe Gespräche geführt, welche Möglichkeiten gibt es.
So entschloss er sich, 2 Sprossen auf der Leiter hinunter zu klettern.
Und der Schritt zurück, den ich gemacht habe, war kein Schritt eigentlich zurück. Ich mache jetzt das, wo ich eigentlich am liebsten mache. Ich bin Gastgeber, ich habe das Restaurant wieder übernommen. Von da kam ich her und da bin ich jetzt wieder. Und ich bin happy, ich bin gesund, bin aufgestellt.
Beim Pharmakonzern Novartis können pensionierte Manager, wenn sie wollen, noch länger weiterarbeiten. Projektbezogen, für spezielle Aufgaben, etwa in der Nachwuchsbildung oder indem sie ein befristetes Projekt übernehmen. Auch wenn derzeit bloß einige Dutzend Novartis-Manager mitmachen, hat Thomas Bösch, Personalleiter von Novartis Schweiz, damit gute Erfahrungen gemacht. Er betont aber:
Es wird immer wieder gesagt, ihr macht doch solche Modelle nur, um einfach günstigere Mitarbeiter zu haben. Das ist nicht der Fall. Know-how hat einen Wert und den muss man halt auch bezahlen.
Deshalb will Novartis künftig solche Programme auch für andere Berufsgruppen anbieten. Im Herbst wollen Economy Suisse und der Arbeitgeberverband über weitere Schritte informieren. Als nächstes wird es darum gehen, die Erwerbsarbeit der Frauen zu fördern, etwa durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Sie hören Rendezvous 8:01. SRF Verkehrsinfo: In der Zentralschweiz Vorsicht auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Goldau und Schwyz, besteht die Gefahr durch einen Schwan auf der Fahrbahn. Die Rede zur Lage der Nation ist in den USA ein Politspektakel. Groß inszeniert mit riesiger Medienpräsenz bietet sie dem Präsidenten einmal im Jahr die Möglichkeit, seiner Politik neuen Schub zu geben. Barack Obama hat in seiner Rede in der Nacht auf heute den Fokus auf die Mittelklasse gelegt. Diese solle stärker vom Wirtschaftsaufschwung profitieren, sagte er vor allen Kongressmitgliedern. Auch da war unser USA-Korrespondent Beat Zoltermann und hat Stimmung und Stimmen zur State of the Union eingefangen.
Außenminister John Kerry geht mit großen Schritten rein in den Saal. Auch Vizepräsident Joe Biden ist schnell unterwegs.
Are you looking forward to the speech?
I am.
Ja, sagt er knapp. Er freue sich auf die Rede, die Präsident Obama gleich halten werde. Fotokameras klicken, es ist kurz vor 21 Uhr. Jetzt strömen auch die Senatoren und Repräsentanten herbei. Dann kommt der Mann, der den Hintereingang genommen hat, aus Sicherheitsgründen.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Obama kämpft sich durch die Massen. Hier ein Händedruck, da ein Schulterklopfen, dort ein kurzer Schwatz. Nach 4 Minuten und 56 Sekunden erreicht er das Rednerpult. Schneller als sonst, sagen Journalisten, die über alles Buch führen. Es ist Obamas 7. Rede zur Lage der Nation und schon nach wenigen Sätzen ist er bei deren Kernaussage.
The shadow of crisis has passed and the state of the union is strong.
Der Schatten der Krise liegt hinter uns und das Land ist in guter Verfassung, bilanziert er. Tatsächlich, nach Jahren der Krise geht es den USA wieder gut. Doch nicht alle profitieren gleich vom Aufschwung. Hier möchte Obama in den letzten beiden Amtsjahren ansetzen. Mit einer Steuerreform, mit unentgeltlichen Berufsschulen oder mit einem Mutterschaftsurlaub will er der Mittelklasse helfen. Lasst uns diese Projekte zusammen umsetzen, ruft er vor allem den Republikanern im Saal zu.
Let's begin this new chapter together and let's start the work right now. Thank you. God bless you. God bless this country we love. Thank you.
Obama spricht genau eine Stunde, 2 Minuten kürzer als sonst. Auch hierfür gibt's eine Statistik. Kaum ist der Applaus verklungen, sind auch die Meinungen schon gemacht.
Well, it's always good to hear fairy tales, you know. I used to like them when I was a kid and we heard a bunch of them tonight.
Ich liebte Märchen als Kind und wir hörten einige heute Abend, sagt der Republikaner Brian Babin aus Texas. Es sei eine unglaubliche Erfahrung, im Saal zu sitzen und Obama zuzuhören. Dieser Rede ohne Fakten.
But it's amazing to be able to sit in that seat and listen to this man talk about things that really have no basis in fact.
Der republikanische Senator Jeff Sessions aus Alabama schaut ebenfalls etwas unglücklich in die Welt.
I thought it was pretty much a very aggressive my way is the right way.
Eine aggressive Rede war das, wenig Kompromissbereitschaft. Wie soll man da zusammenarbeiten? Ganz anders tönt es, wenn man Gerald Connolly, einen Demokraten aus Virginia, fragt.
I think it was almost as much a spiritual reflection tonight as it was a political statement.
Das war fast eher eine geistige Reflexion als ein politisches Programm. Sehr stark beurteilt er dieselbe Rede. Senator Chuck Schumer aus New York hat vor allem Freude am Präsidenten.
That was good. He's quick. He's always quick on his feet. Don't mess with the president.
Mit einem derart kämpferischen Obama als Zugpferd lassen sich 2016 die Wahlen gewinnen, glaubt er. Während die Kongressmitglieder noch über die Rede streiten, ist Obama bereits durch den Hinterausgang raus und zurück im Weißen Haus.
Das Handy aufladen, Staubsaugen, Kochen, das alles frisst Strom. Nun soll im zürcherischen Brütten ein neues Familienhaus zu stehen kommen, in dem all das weiterhin möglich sein soll, obwohl das Haus gar nicht ans Stromnetz angeschlossen wird. Auch eine Gasleitung oder einen Öltank wird man in diesem Haus vergebens suchen. Die Bauherren, die sprechen deshalb vom ersten echten energieautarken Mehrfamilienhaus der Welt. Ist das nach all den Minergie-Standards der nächste Schritt beim energieeffizienten Bauen? Alex Moser.
Walter Schmid ist ein Pionier. Als Bauunternehmer setzte er als einer der ersten schon in den 70er Jahren auf Photovoltaik. Dann baute er in Spreitenbach die Umweltarena, ein riesiges Zentrum, wo sich die Bevölkerung über die neuesten Energieeffizienztechnologien informieren kann. Und nun das Haus ohne Stromanschluss in Brütten.
Schon 20 Jahre erzählen wir von Effizienz, erneuerbare Energiegewinnen. Und wenn man autark ist, keinen Stromanschluss hat, dann müssen alle Ingenieure genau überlegen, was bauen wir ein, was machen wir, dass das überhaupt geht.
Das Haus ist rundum mit Photovoltaik bestückt. Also nicht nur das Dach, sondern auch die Fassade. Die Baukosten liegen ungefähr 10% höher als bei einem normalen Haus. Der Mietpreis liegt bei ungefähr 2.500 Franken für eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Heiz- und Stromkosten inbegriffen. Die neuen Parteien leben also in einem rein solarbetriebenen Haus. Die Solarzellen liefern zwar genügend Energie für das ganze Jahr, aber nicht für jede Jahreszeit. Darum wird noch Energie in Wasserstoff gespeichert.
Wir haben jetzt gerechnet, es braucht höchstens noch 10% Energie vom Jahresverbrauch. Den machen wir jetzt mit Wasserstoff und das andere können wir alles abdecken.
Diesen Wasserstoffspeicher füllt die Anlage im Sommer. Die Ingenieure haben also alles genau durchgerechnet. Im Winter übrigens sorgt eine Wärmepumpe dafür, dass die Mieter nicht frieren. Aber wird in Zukunft so gebaut? Nach Minergie, Null-Energie-Häusern und anderen Ideen werden nun überall energieautarke Häuser gebaut. Daniela Bomatter vom Bundesamt für Energie glaubt nur bedingt daran.
Ich glaube, das energieautarke Haus ist mehr zu sehen als ein Pionierprojekt, das in allen Bereichen von Technologie, von wie man heute baut, an die Grenze des heute Möglichen geht und zeigt, was möglich ist. Und insofern sehe ich es mehr als ein Pionierprojekt, als die Lösung für die Energieprobleme.
Der Visionär Walter Schmid sieht dies anders. Er glaubt, dass sich künftig auch Häuser ohne Stromanschluss durchsetzen werden.
Ich bin überzeugt, dass sich das entwickelt. Ich habe vieles schon gemacht. Am Anfang sagen, das geht doch nicht. Und in 5 Jahren überlegt sich der eine und der andere, wo soll ich hin?
Im Frühling 2016 werden die ersten Mieter einziehen. Spätestens im Winter danach wird sich dann zeigen, ob der Energieverbrauch der Hausbewohner und die Berechnungen der Ingenieure übereinstimmen. Wenn nicht, dann könnte es kühl werden, denn nicht einmal ein Schminé als Heizreserve ist vorgesehen.
Das war ein Bericht von Alex Moser. Gleich im ersten und vierten, die Schmähpreise für die skrupellosesten Konzerne gehören seit 15 Jahren zum WEF. Doch nun ist Schluss. Public Eye, das diese Preise vergibt, kehrt dem WEF den Rücken. Wir hören gleich warum, nach Daniel Hofer mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Die französische Regierung will für den Kampf gegen den Terror mehr Geld, mehr Personal und bessere Waffen einsetzen. Premierminister Manuel Valls sagte, die neuen Massnahmen würden in den nächsten 3 Jahren 425 Millionen Euro kosten. Auch der Bundesrat will die Sicherheitsbehörden verstärken. Beim Nachrichtendienst des Bundes werden 6 zusätzliche Stellen geschaffen und die Staatsschutzstellen der Kantone erhalten zusätzlich 2 Millionen Franken. Eine Frau, die wegen der Einnahme der Verhütungspille Jasmin zum Pflegefall wurde, erhält keinen Schadenersatz. Das Bundesgericht sieht keine Verantwortung beim Pillenhersteller Bayer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.